Hier ist eine neue Ausgabe von Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Wolf Fuß, am anderen Ende der Leitung. Heiko Ostendorp, Ossi, was haben wir heute auf der Karte?
Schönen guten Tag zusammen. Wir haben einiges zu bieten. Wir haben natürlich den Abstiegsknaller Bremen gegen Frankfurt und die Zukunft von Florian Kohfeldt. Wir haben die BVB-Friseure. Wir haben einen, Manta-fahrenden Vater eines ehemaligen Schalke-Spielers, aber er fuhr ein anderes Gefährt, nicht desto weniger lustig. Und
besser geht nicht.
Und wir haben, und das geht tatsächlich auch nicht besser, die Sonne Lapplands.
Ja, wir sprechen über die Zukunft von Lappinkulta in Deutschland. Vielversprechend. Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Ich begrüße Wolf Fuß.
Hallo.
Zu einer weiteren Ausgabe von Eine Halbzeit mit unserem RND-Podcast, der heute aus München mit Wolf und vom wunderschönen Niederrhein mit mir gesendet wird. Hallo Wolf.
Hallo.
Was macht die Kunst?
Wie geht's am Bau voran?
Gut. Nach der Corona-Pause, die uns natürlich auch wehgetan hat, geht's sehr gut voran. Mein Anteil daran ist wie immer verschwindend gering. Ich bin, meine handwerklichen Fähigkeiten sind überschaubar. Also zwischen Rhinoceros und einem Nilpferd ungefähr einzuordnen. Aber ich habe in dieser Woche Gas gegeben. Ich habe, falls du es genau wissen willst, habe ich bei 30 Grad im Schatten Glaswolle unter das Dach geklemmt. Sehr schöne Aufgabe. Und heute war ich zugegen und habe Steine geklopft, Putz abgeklopft von der wunderschönen Backsteinwand, die sich dahinter verbirgt.
Ne. Ist der Pool schon fertig?
Du meinst den Geldpool?
Nicht den Geldpool. Du hast mir noch ein Bild geschickt. Da warst du am Pool. Ich habe erst gedacht, du bist in der Toskana. Ja. Ich dachte, macht der Kerl schon wieder Urlaub.
Schon wieder Urlaub, genau. Nee, ich habe dir ein Bild geschickt, das stimmt, und mit dem Pool ist auch richtig. Aber es war nur in einer Ferienwohnung, in der wir uns einquartiert hatten. Sehr schön.
Ich verstehe.
Sehr schönes Wetter, gut. Sehr schöner Pool. Konnte man es aushalten.
Hast du dir da gedacht, besser geht nicht, Männer?
Ich habe gedacht, besser geht nicht, Männer.
Besser geht nicht.
Wolf spielt an, glaube ich, auf ein Video, was kürzlich viral ging.
Es erheitert mich bis zum heutigen Tage. Das kann ich mir stundenlang angucken und lache mir den Arsch ab. Der bezahlte Lambo von der Pleiteclub. Herrlich.
Herrlich.
Ja, wirklich.
Durch
die verbotene Stadt, Gelsenkirchen.
Zum Steuerberater.
Die Schalker haben es nicht leicht im Moment.
Nee, definitiv.
Das muss man ganz klar sagen. Also es werden ihnen ein paar Fettnäpfchen zugetragen, aber sie stellen sich auch selbst ein paar hin, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Spielst du an auf die Ticketnummer oder auf die sportliche Misere?
Ja, alles mögliche. Es ist wirklich alles mögliche. Also für das Finanzielle kann man aktuell vielleicht nicht so viel. Also das sind alles noch Zeugen der Vergangenheit, die da plötzlich auferstehen im Rahmen der Corona-Krise. Man ist ja fast geneigt zu sagen, sehr wahrscheinlich wären sie auch ohne Corona-Krise irgendwann auferstanden und auf der Matte gestanden und hätten arge Probleme gemacht. Also insbesondere, dass sie sich ja sehr wahrscheinlich nicht fürs internationale Geschäft qualifizieren. Aber das mit dem Härteanfall, das habe ich so auch noch nicht gesehen.
Also ich frage mich
und erlebt.
Ich frage mich halt wirklich, wie man auf so eine Idee kommt. Das ist eigentlich so die Frage, ne? Weil ich meine, bevor man sowas macht, ist man sich ja meist der Konsequenzen bewusst. Oder man denkt zumindest mal einmal drüber nach, was passiert,
wenn. Naja, warte auf, die sitzen da und sagen, wie bewegen wir unsere Mitglieder, Freunde, Dauerkarteninhaber, Kartenbesitzer dazu, auf den bereits bezahlten Ticketpreis zu verzichten. Also eine Art Solidaritätsfonds. Also so kann man es ja, so kann man es ja benennen. In schwieriger finanzieller Lage. Das haben ja auch andere Clubs schon gemacht und haben das sehr erfolgreich hinbekommen. Und in der Regel funktioniert das sehr gut und Verein und Fans stehen zusammen. So. Und dann sitzt du also in einem Büro und sagst, wie wollen wir das denn machen? Und dann sagt irgendeiner, ich habe da mal eine Idee, pass mal auf. Wir bringen ein Pamphlet auf den Plan, aus dem hervorgeht, dass jeder genau begründen muss, warum er das Geld jetzt braucht.
Das Geld, was er schon bezahlt hat.
Und zwar formulieren wir das, genau, und zwar formulieren wir das im übelsten Bürokratendeutsch, also so unpersönlich wie nur irgendwas. Nötigen wir unsere Freunde, Mitglieder, Fans, wir leben
Dauerkarteninhaber.
Nötigen wir die, sich quasi nackig zu machen, finanziell.
Und dann sitzen da fünf Leute
und sagen, du, pass auf, ich baue mir gerade einen Pool in mein, was man halt in Gelsenkirchen so sagt. Ich baue mir gerade einen Pool in meiner 800 Quadratmeter Villa.
Ich baue
die Kohle fürs Wasser. Es ist jetzt Sommer. Ich muss das Ding füllen, ja.
Ich kaufe mir ein Lambo.
Ich will mir jetzt ein Lambo kaufen, da wird jetzt die Rate fällig. Also, was glaubt ihr? So, also wie man auf so einen Gedanken kommen kann, das ist mir absolut schleierhaft.
Und wie du sagst, du hast ja das
Echo ist so erwartbar, das Echo genau. Auf diesen Antrag ist so erwartbar.
Ja, und was haben denn dann die anderen Leute gesagt, die mit am Tisch saßen?
Und da sitzen 10 Mann am Tisch, genau so machen wir es.
Super
Idee. Schreib da noch hin, klare Begründung, bitte mit belegen, wenn es geht.
Genau, und schickt das sofort raus an all unsere treuesten Mitglieder, weil die machen da hundertprozentig mit.
Genau, das sind die, die sich gerade im Drei-Tage-Rhythmus auf die Zunge beißen müssen, damit sie nicht völlig aus der Haut fahren aufgrund der sportlichen Situation.
Also ein Kumpel von mir hat mir daraufhin eine WhatsApp geschrieben, auch so irgendwie, brennen die, meinen die das ernst? Und dann so, ich soll also Geld, was ich schon bezahlt habe und wofür ich noch nichts gekriegt habe, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, weißt du? Also es ist wirklich, es ist unfassbar. Und ich finde dann, aus der Nummer kommst du auch nicht mehr raus. Ne? Die können jetzt 10-mal sagen.
Aber es ist ja total erwartbar, was passiert.
Ja.
Also du kannst in dem Moment, wo du das veröffentlichst, kannst du im Prinzip schon das Entschuldigungsschreiben vorbereiten, weil du sowieso 10 Minuten später musst du das ja mit hinterher schicken.
Hinten angeheftet, auf Seite 3 finden Sie das Entschuldigungsschreiben.
Das ist gut. Wenn Sie keine Belege beifügen können, finden Sie auf Seite 3 die Entschuldigung für erstes Schreiben.
Es ist wirklich, also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man sich wirklich den ganzen Tag darüber kaputt machen.
Wirklich wahr. Ja. Wirklich wahr. Es ist unvorstellbar. Die machen sich sportlich lächerlich im Moment nach allen Regeln der Kunst und dann kommt noch so ein Ding. Und zwischendurch Papa Meier, der noch für Stimmung sorgt.
Kaufst du ihn?
Ehrlich.
Kaufst du Papa?
Und David Wagner, der sagt, naja, im Moment sind mehr als 25% Ballbesitz gegen Tabellen vorletzten oder gegen drittletzten der Tabelle nicht möglich.
Irrepass.
Wow.
Hat sich gut angepasst in dieses, das stimmt. Kaufst du Papa Meier seine Begründung ab mit der Wette eigentlich?
Keine Ahnung.
Ist eigentlich auch egal, ne, weil das Video
keine Ahnung.
Es ist einfach
unbedacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Micky Beisenherz, der das mit der Manta-Manta-Szene verglichen hat, wo der Disco-Besitzer im Ferrari sitzt mit der Tina Ruland, glaube ich.
Tina Ruland, mit der Lederjacke.
Mit Tina Ruland, die Frau von Til Schweiger spielt in Manta Manta. Ein absoluter, also einer meiner All-Time-Favorites auf jeden Fall. Also ich sehe das, ich sehe dieses Video unter rein humoresken Gesichtspunkten und lach mich scheckig.
Kannst du noch einmal die Manta Manta Szene nachmachen, Wolf, bitte?
Nein, ich kann ihn nicht mehr hundertprozentig sagen. Und er sagt dann irgendwie, ja, für 250.000 Mark kann man schon ein bisschen was erwarten. Was? 250.000 Mark? Dafür kriegt man ja eine Eigentumswohnung. Ja, die ist nur nicht so schnell.
Genau, dann wehen so die beiden Mähnen. Er hat ja eine ähnliche Mähne wie Tina Roland.
Und dann gibt er auch Gas. Er gibt dann auch so vor. Genau,
gibt dann Gas und die Haare gehen so nach hinten.
Ne? Besser geht nicht.
Besser geht nicht. Und dann gehen der Fukuhila hebt so hinten ab. Und er hat so ein schönes pornöses Hawaii-Hemd an. Ne? Ja. Weltklasse, Goldkette aufgeknöpft bis zum Bauchnabel. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Doch, es geht mehr. Es geht nämlich... Es gibt Neuigkeiten, Wolf. Ich hab's dir noch nicht verraten.
Ich hab die Schalke wieder, ne? Also das ist, ich hab sie ja nächstes Wochenende bei Union. Bei Union. Ich hab sie jetzt zum dritten Mal in Folge. Die Kollegen lachen schon.
Bist du der Seuchenfunk? Der
neue Seuchenfunk. Ob ich irgendwas verbrochen hätte. Ja? dass ich jetzt also zum dritten Mal Schalke machen muss.
Ja, zumal aber es ist zwischen Gut und Böse stehen, ne? Da passiert ja nichts.
Ja, also, aber es ist ein besonderer Club und es ist eine besondere Situation. Insofern bin ich sehr gespannt, was am Sonntag passiert.
Ah, du hast Futter, auch, hast du genug auf jeden Fall.
Ja, absolut. Absolut.
Also Wahnsinn, ja. Ich wollte dir gerade die neuesten News aus Helsinki überbringen.
Jetzt bin ich gespannt.
Hast du eine Ahnung, um was es gehen könnte?
Es geht um einen hochbegabten Nachwuchsspieler.
Gott hab ihn selig. Es geht um, warte. Es geht um eine Brauerei. Sie wurde 1873 in der Stadt Tornio gegründet und änderte 1953 ihren Namen in Tornion Ulut Oy. 1963 fusionierte Tornion Ulut Oy mit dem Konzern Lapin Ulut Oy zu Lapin Kulta Oy und begann sein Bier unter demselben Namen zu vertreiben. Lapin Kulta bedeutet, und jetzt kommt's, das Gold Lapplands.
Ja. Das habe ich mir gedacht.
Das hast du dir gedacht. Hast du das nicht auch gesagt, es hat magische Kräfte?
Es hat magische Kräfte, ja.
Also das Gold Lapplands, finde ich, ist treffend. Man hat ja nicht umsonst die Sonne auch im Logo, wie dir sicherlich schon aufgefallen ist.
Absolut, total.
Und
total.
Aktuell werden, das kann ich dir auch noch verraten, 5 verschiedene Sorten Lapin Kulta vertrieben. Unter anderem 2 Premium-Lager, aber auch ein malziges Pilz und ein dunkles. Also so ein bisschen wie in einer Starkbierzeit in München, weißt du? Wo Salvator und wie heißt das alles? Maximator und Prädikator.
Prädikator. Das berühmte Prädikator-Bier.
Ja, wir sind bei Lapin Kulta. Richtig festgestellt hast. Mhm. Lapin Kulta... wir haben weitere schöne Fotos geschickt bekommen von unseren treuen Hörern und haben einen sogenannten Competition Alert ausgerufen. Das heißt, weiterhin Einsendungen mit Lapin Kulta Bildern sind willkommen und das Material wird geliefert. Und zwar nicht aus irgendeinem Supermarkt der 1000 Biere in Hannover-Langenhagen, sondern ich schwöre, es kommt aus Helsinki. Nächste Woche wird die Lieferung bei uns in Hannover in der Redaktion ankommen und diese Palette, signiert von Wolf Fuß und mir, geht an euch. Beziehungsweise an denjenigen, der das spektakulärste Bild.
An das beste Bild, ne?
Ja. Also wir werden eine hochkarätige Jury, denke ich noch, die muss noch nominiert werden, denke ich.
Ja, aber gibt's bei Matzak, finden wir ein paar Trinkfreudige, ne? Die Jury. Das sollte mich sehr wundern, wenn das nicht gelingt.
Vielleicht laden wir noch den Vater von Max Meyer ein. Vielleicht fährt er dazu.
Besser geht nicht, Männer.
Ja, der kommt vielleicht tatsächlich auch vorbei und ist ein Mitglied dieser Jury, die die darüber bestimmen wird, wer am Ende eine Palette dieses köstlichen Gerstensafts sich runterspülen kann.
Was kommt denn mit den von den 5
Das
Sorten?
Ist eine gute Frage. Das bleibt ein Geheimnis. Ich kann es ja nicht sagen.
Okay.
Also wir wollen es ja auch ein bisschen spannend halten, ne?
Das Gold Lapp.
Das ist schön. Da kriege ich Gänsehaut sofort, wenn ich es ausspreche.
Ja, man kann es Das Gold Lapplands. Stehen, lass Pause, nicht lachen. Das Gold Lapplands.
Lass es wirken. Lass es ein bisschen wirken.
Und dann hörst du so, dann hörst du das Rauschen der See. Du schmeckst dieses Torfige, dieses etwas Moosige, bierig-malzige, ins Gerstige gehend.
Und dann. Lappland. Und dann, ich stelle mir gerade vor, wie Wolffuß mit der Zunge diesen kleinen Schaumbart, den man vom Bier noch hat, so wegschlabbert. Yummy. Ja.
Mm, schmeckt prima.
123 Millionen Liter wurden davon verkauft. 2001, das war das Rekordjahr.
Glaubt man gar nicht.
Das war das meistverkaufte Bier für
Es ist international ein sehr beliebtes, ja. ein sehr beliebtes Bier. Und wir sind jetzt auf dem Kreuzzug offensichtlich durch den deutschsprachigen
Raum. Mittendrin, auch. Wirklich mittendrin. Wir sind die, die Speerspitze der Bewegung. Tatsächlich.
Ich wollte schon immer mal Speerspitze seiner Bewegung sein.
Hast du, Wolf, du warst gestern Abend auch...
Besser geht nicht. Herrlich.
Während ich hier Glaswolle zwischen die Dächer drücke und mir Blasen an den Fingern hole, bist du wieder voll im Einsatz und warst unter anderem auch beim Kellerkracher in Bremen.
Ja.
0-3.
Das war...
Ernüchternd für Werder, oder?
Ernüchternd für Werder, vielleicht sogar ein Tor zu hoch, weil ich fand, Werder hat es über weite Strecken nicht schlecht gemacht. Die waren dann irgendwie ein bisschen zu, wie soll man sagen, hastig aufgeregt, insbesondere dann zweite Hälfte. Sie wollten es unbedingt und die Eintracht war eine Spur abgeklärter und hatte Ilse.
Ilse.
Stefan Ilsanger, ja, Ilse. Ilse. Dass der auf den Platz kommt und nach 16 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ball Kontakt trifft. Ja, das sind die besonderen Geschichten. Also ich kenne Stefan Ilsanger gut und auch lange und habe mich also für ihn persönlich sehr gefreut, dass er getroffen hat, weil er hat über Social Media ein bisschen was drauf bekommen. Ich habe das auch erzählt am Mittwochabend, also in sehr, sehr unflätiger Art und Weise, so wie Social Media halt ist und kritisiert, aber das war also deutlich jenseits des guten Geschmacks, hat sich da zur Wehr gesetzt und hat die richtige Antwort gegeben auf dem Platz.
Und zumal so, und Eintracht damit aus dem Gröbsten raus, ne?
Raus, ja. Also kannst du fast gucken, so was gibt das Restprogramm noch her?
Du meinst auch mal nach oben.
Weil Platz 7 könnte ja reichen. Ja, so ehrlich muss man sein. Sie haben natürlich auch das Spiel gegen die Bayern im Halbfinale noch. Muss mal gucken, was mit der Euroleague ist. Also ja, ich glaube jetzt bei der Eintracht voller Fokus auf den Pokal.
Und können jetzt am Samstag den Erzrivalen aus Mainz, Mainz ein wenig ärgern noch, ne? Und ein bisschen die Situation dort verschärfen.
Und dann vielleicht sogar endgültige rechnerische Sicherheit, also mathematische Sicherheit erzielen. Wobei ich glaube, also das wird's nicht brauchen. Also die werden die Klasse halten.
Würde ich unterschreiben.
Und Werder habe ich jetzt häufiger gesehen in den letzten Wochen, insbesondere auch beim 1-0 auf Schalke, da für die Konferenz 45 Minuten lang echt klasse. Da war aber Schalke, weiß ich nicht, in anderweitigen Terminen. Also sie hatten die etwas mäßiger begabteren Zwillingsbrüder geschickt für die erste Hälfte. Und zweite Hälfte haben die dann wilde Sau gespielt. Das war nicht einfach für die Bremer, das zu überstehen. Also auch dann diese Umstellung hinzunehmen. Plötzlich von einer Mannschaft, die einfach nur hinten drin stand und nichts mit sich und dem Ball anzufangen wusste. Und dann zweite Hälfte... hast du elf Stürmende, die plötzlich marschieren, wie auf Knopfdruck. Und auch das haben sie überstanden. Ich fand nicht unverdient gewonnen. Also die Serie kommt nicht von ungefähr. Ich glaube auch, dass Werder es am Ende schaffen wird, ganz ehrlich.
Ja, das hast du, du hast jetzt oft gesehen und hast ja auch schon eigentlich den Sieg auf Schalke angekündigt in der letzten Ausgabe bei uns. Nichtsdestotrotz ist dieses 0-3 natürlich in einem Spiel, wo sich sehr, sehr viel drauf fokussiert hat, ne, weil du Frankfurt natürlich rangezogen hättest, kann ich natürlich auch mental nochmal nach hinten schmeißen, ne?
Ja, Wobei ich habe auch mit Florian Kohfeldt telefoniert im Vorfeld dieses Spiels, also in der Vorbereitung. Die sind alle, also der Trainer sowieso, aber so wirkt es auch, so hatte ich auch gestern das Gefühl, die sind alle sehr nah bei sich. Also da ist jetzt keiner mehr, es fehlt auch, es fehlen auch die Reize außenrum. Ja, es ist der komplette Fokus gilt dem Verein und gilt dem Abstiegskampf. Und jetzt kann man sagen, hätten 40.000 geholfen gestern im Bremer-Weser-Stadion, sie hätten zumindest nicht geschadet, glaube ich, auch in der ein oder anderen Situation. Da hat man aber jetzt auch mal gesehen, weil wir ja viel über was passiert in Geisterspielen, da hat man insbesondere erste Hälfte gesehen, also das geht schon zur Sache. Mhm. Ne? Also das ist schon fast normal.
Ja, überhaupt, ne? Das Niveau ist, finde ich, normal.
Also emotional wär's noch mal was anderes, wenn 40.000 jetzt dabei gewesen wären und jeden Zweikampf begleiten, weil sie auch den Unparteiischen dann noch mal von einer ganz anderen Seite provozieren. Aber da gab's aber richtig auf die Hölzer gestern.
Ja, also das finde ich sowieso eine der überraschendsten Erkenntnisse dieser Geisterspiele, dass man das Gefühl hat, dass die Jungs nicht ordentlich zur Sache gehen, noch dass das Niveau irgendwie schlechter ist. Also rein auf dem Platz merkst du keinen Unterschied. Wobei ich das unterschreiben würde, was du auch gesagt hast, wenn dann 40.000 oder 80.000 wie in Dortmund dann bei jedem Zweikampf nochmal mitgehen, dann wirkt sich das natürlich auch nochmal aus. Ne? Diese Bilanz, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber es ist ja schon auffällig, dass es deutlich mehr Auswärtssiege gibt, seitdem es Geisterspiele gibt. Das wird vermutlich kein Zufall sein. Um das jetzt aber nochmal auf Werder runterzubrechen, die haben einen einzigen Heimsieg in dieser Saison, ne? Mit oder ohne Zuschauer, ist natürlich schon eine dramatische Bilanz und am Ende auch die eines Absteigers. Ne? Also haben Mentaltrainer dazu geholt, 20 Standard-Gegentore kassiert. Puh. Also es ist schon...
Ja, es kommt nicht von ungefähr. Es kommt nicht von ungefähr. Und ich habe auch das Gefühl, dass es keine schlüssige Erklärung gibt für den Tabellenstand. Also man findet, glaube ich, eine logische Kausalkette für Platzierung, weiß ich nicht, 10 bis 12 oder 10 bis 13 oder so. Aber es fehlen mir Ansätze für Platz 17. Und das springt dann auch zu kurz, finde ich, wenn man einfach nur sagt, naja, also wir haben mit den Verletzten, wir haben Probleme gehabt mit Verletzten. Das haben andere auch. Also das ist
zu einfach.
Das ist zu einfach. Das ist mir wirklich zu einfach. Wobei ich jetzt schon nachvollziehen kann, was sie meinen in Bremen, weil du jetzt ja eine... Also du hast die Truppe auf einem Top-Fitness-Level. Ein Großteil des Kaders, der Kohfeldt sagt, ich konnte über weite Teile der Saison nicht 11 gegen 11 trainieren lassen.
Okay.
Und jetzt hast du sie alle fit. Jetzt hast du eine Situation, dass du auch Positionen mal tauschen kannst, dass du Leute auch mal draußen lassen kannst, die möglicherweise angeschlagen sind, wie jetzt bei Bittencourt und Rashica, weil du sie einfach für den Verlauf der Saison noch brauchst, weil wenn jetzt was Schlimmeres passiert, ist Saisonende. Also wenn jetzt einer für 14 Tage ausfällt und da reicht dann schon eine kleine Zerrung, ist vorbei. Also da, aber ich habe den Eindruck, dass sie diese Niederlage gegen Frankfurt nicht umwerfen wird. Das nochmal, da bleibe ich dabei. Ich glaube, in Bremen gab es Fehleinschätzungen bezüglich Entwicklung von Spielern. Es gab Fehleinschätzungen bezüglich der Transfers. Dann kommen die Verletzungen dazu und es ist alles klar. Man hatte sich, es gab jetzt keine, zumindest weiß ich nichts davon, dass es eine offizielle Tabellenvorgabe gab.
Darf ich dich da
zu Saisonbeginn? Das kann
ich beantworten. Also Florian Kohfeldt hat im Trainingslager gesagt, er möchte kein Saisonziel ausgeben. Aber zwei Dinge kann er ausschließen, nämlich dass wir um die Meisterschaft mitspielen oder was mit dem Abstieg zu tun haben werden.
Ja.
Das ist leider ein bisschen nach hinten losgegangen.
Ja, ja, ja. Das stimmt. Und irgendwann ist dann der Punkt, erreicht, wo du in so eine Spirale reingerätst und dann wird's schwierig. Und dann war die Pause eigentlich ein Segen für Werder. Um sich nochmal auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Ich glaube, dass sie sich gut vorbereitet haben, was ich höre. Nochmal ein Top-Fitness-Level haben, die wichtigen Spieler, die verletzt waren, sind rechtzeitig zurückgekommen. Und es war jetzt nicht zu erwarten, das hat man ja auch bei Leverkusen gesehen, es war jetzt nicht zu erwarten, dass sie jetzt nach dieser Pause alles gewinnen. Aber ich habe das Gefühl, es ist eine andere Stabilität da.
Es war ja auch so, ich sage jetzt...
Es ist halt bei Leverkusen und das, und so ehrlich muss man sein, es ist halt bei Leverkusen und auch bei Frankfurt so, also bei Leverkusen noch eklatanter, aber auch bei Frankfurt, dass sie einfach eine höhere individuelle Klasse Logisch. Haben. Und Geisterspiele haben eins bewiesen, dass sich grundsätzlich erstmal individuelle Klasse durchsetzt.
Ja, also
eine höhere individuelle Klasse gewinnt mit höchster Wahrscheinlichkeit die Spiele. Das ist zwar auch mit Zuschauern so, aber das kannst du teilweise durch Heimspiele noch ein Stück weit ausgleichen.
Ja, und es gab ja nicht wenige, die genau das Gegenteil befürchtet oder angesagt hatten, ne? Die sagten so, ich glaube, ohne Zuschauer wird es viel offener sein und wird es mehr Überraschungen geben und so. Das ist Stand jetzt definitiv nicht der Fall. Das ist definitiv nicht der Fall. Wie siehst du Kofeld als Trainer? Jetzt mal, ich glaube ja, unabhängig davon, wie es jetzt die Spiele am Sonntag gegen Wolfsburg, auch unabhängig davon vielleicht, ob sie die Klasse halten oder nicht. Ist das Werders Trainer der Zukunft trotzdem? Glaubst du, wie siehst du seinen, auch, also das finde ich auch eine spannende Frage, wie siehst du seinen Ruf? Er war ja Trainer des Jahres, wurde schon mit dem BVB unter anderem in Verbindung gebracht. Glaubst du, dass man in Dortmund zum Beispiel jetzt so einen Trainer noch verkaufen könnte, der so einen Absturz hinter sich hat?
Also wenn er die Saison erfolgreich übersteht, will heißen, nicht absteigt mit Werder, glaube ich, dann ist er, hat er bewiesen, dass er ein großer Trainer ist. Und dann hat Werder auch bewiesen, dass sie mit ihrem Kurs am Trainer festzuhalten, einfach super gefahren sind. Weil ehrlicherweise, es gibt keinen Trainer, der die Mannschaft so gut kennt wie Kofeld. Es gibt auch keinen Trainer, der die aktuelle Situation so persönlich nimmt wie er. Zum einen, weil er mit der Hinrunde oder mit dem bisherigen Saisonverlauf natürlich auch zu tun hat. Aber er ist halt auch seit 100 Jahren im Verein. Also dementsprechend hat er ja fast ein Faninteresse, dass der Club die Klasse hält. Und ich glaube, dass er das auf die Mannschaft überträgt. Und wenn er den Klassenerhalt schafft, nach so einer Saison, verdient das Respekt. Ob der nächste Schritt oder der folgende Schritt, der Folgeschritt dann sofort Borussia Dortmund ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wir haben uns im Verlauf dieses Podcasts immer schon über Schubladendenken etc. unterhalten. Das war bis vor einem Jahr, war das der Shootingstar im deutschen Trainerwesen. So, und es kann ja nicht sein, dass er innerhalb weniger Monate alles verlernt hat. Sondern jetzt muss er halt neue Qualitäten ausbilden. Weil jetzt, er muss Niederlagen erklären und er muss das Ruder rumreißen.
Da gab es zuletzt aber einige von, ne? Das ist ja das, was du in der letzten Folge gesagt hast, wie schnell das kippen kann. Ne? Du bist in dieser Schublade drin, Supertrainer, Laptop-Trainer, keine Ahnung, Taktikfuchs und jung und genau prädestiniert. Und dann ein halbes Jahr läuft es überragend, dann wirst du schon mit Bayern und Dortmund und weiß ich nicht was in Verbindung gebracht. Und ein halbes Jahr später Schrott und für die Tonne und der kann gar nichts. Also Tedesco ist ja ein ähnliches Beispiel gewesen, ne? Um jetzt mal einen Namen.
Ja, ich weiß, Markus Weinzierl war auch mal der heißeste Scheiß in der Bundesliga. Und dann ging es nach Schalke und dann
Stuttgart.
Stuttgart, genau. Also und dann wurde bei Schalke gesagt, naja, für einen großen Club ist es dann doch eher nichts. Also dann ist Schalke nochmal ein besonderes Pflaster. Also ich glaube, dass die Geschichte mit Kofeld und Werder Bremen noch nicht auserzählt ist.
Also du kannst dir vorstellen, auch selbst bei Abstieg.
Also ich halte es für relativ ausgeglichen. Also ich glaube, wenn sie absteigen, gucken sie sich in die Augen und sagen, jetzt müssen wir vielleicht einen neuen Impuls setzen. Grundsätzlich sind sie aber von dem Trainer überzeugt und das wird auch bei Abstieg so sein.
Das ist dann wieder die Frage, was er macht. Ne?
Also sie werden in Bremen keine Entscheidung gegen die eigene Überzeugung treffen, egal was außenrum passiert. Also selbst wenn sich Altvordere wie Budenski oder Rune Bratzett melden, sie werden ihren Weg nicht verlassen, solange sie davon überzeugt sind. Und ich habe den Eindruck, dass sie alle, also inklusive des Trainers, einfach in einem sehr regen Austausch sind. und im Zweifel sich auch in die Augen gucken könnten und sagen könnten, naja, dann halt nicht. Dann halt nicht mehr. Aber ich glaube, auch ein Abstieg würde nicht automatisch das Ende von Kofeld in Bremen bedeuten.
Ja, so. Ich kann mir auch vorstellen, dass er zumindest dann auch nicht der Typ ist, der dann sagt, okay, ich verlasse jetzt das sinkende Schiff, sondern
genau, weil er die Situation halt persönlich nimmt. Also er ist ja persönlich angefasst, dann eben auch als Fan und will das dann unbedingt wieder gut machen.
Kann ich mir auch gut.
Aber nochmal, ich glaube, dass sie die Klasse halten und ich glaube, dass sie sich nichtsdestotrotz dann im Sommer in die Augen gucken und sagen, woran hat's gelegen, dass es jetzt so, dass wir jetzt so zittern mussten und dann entsprechend auch eine Entscheidung treffen. Aber also wenn sie die Klasse halten, bin ich fast überzeugt davon, dass Kofeld bleibt. Auch in der kommenden Saison. Also da bin ich mir relativ sicher.
Wir haben viel in den vergangenen Wochen und Monaten jetzt ja mittlerweile schon über Szenarien gesprochen, die denkbar sind für das Saisonende. Ich glaube, du hast damals das erste Mal gesagt, so stell dir mal vor, wir haben ein Titelrennen, was bis zum letzten Spieltag offen ist mit 3 oder sogar 4 Vereinen und am Ende passiert das alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi. Nicht undenkbar, sondern gar nicht so unwahrscheinlich wäre eine Relegation Werder gegen HSV.
Ja.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch krass, oder, wenn das passiert. Also sowieso krass, wenn es so käme, aber dann...
Ja, dazu müsste aber dann auch der Hamburger Sportverein noch einen Beitrag leisten.
Aber da will ja auch kein anderer auf den dritten Platz offenbar, ne?
Nee, das stimmt. Ja, das wäre, also ich mag mir nicht vorstellen, was das auslösen würde. Andererseits, weißt, wir haben ein Dortmund-Schalke über die Bühne gebracht, ohne Zwischenfälle. Wir haben ein Bayern gegen Dortmund über die Bühne gebracht, ohne Zwischenfälle. Also, gut, warum soll es dann nicht in der Relegation auch passen? Ich habe den Eindruck, die Menschen sind nach wie vor sehr, sehr diszipliniert. Also du siehst auch rund ums Stadion nichts. Ja. Ne? Also ich bin nach Bremen gefahren und das ist wirklich, ich war auch 2016 da, als Gillo Bocci traf in der 88. Minute, glaube ich. Das war ein 15:30-Spiel am 34. Spieltag. Da sind wir damals um 12 zum Stadion gekommen. Es waren 10.000 an den Straßen. Also es war schon zu dem Zeitpunkt kein Durchkommen. Und du bist da gestern Osterdeich runter Richtung Stadion gefahren und hast dich gefragt, ist hier irgendwas? Findet hier was statt? Sind wir falsch? Oder, weißt
also
du
konntest wirklich nichts ab.
Man kann von außen her, man kann ja nicht mehr reingucken und dementsprechend, also sind ein paar Ordner und es fahren ein paar Polizeiautos außen rum und das ist es. Also die Leute, was ich damit sagen wollte, ist, die Leute sind extrem diszipliniert. Also da ist dann auch keiner, da kommt dann auch keiner hin. Ja, da ist aber auch nicht abgesperrt, sondern oben fahren die Fahrräder vorbei, dann gehen die Leute spazieren. Fantastisch.
Aber es ist crazy, ne? Fühlt sich wahrscheinlich auch.
Also die Vorstellung und dann hast du so eine Do-or-Die-Konstellation, das ist dann nochmal verschärft. Ultimativer Klimax. Die Geschichte des Nordderbys erhielt ein besonderes Kapitel dazu. Aber ich will jetzt keine Szenarien malen. Und selbst wenn es so kommt, dann muss es halt auch so stattfinden.
Und sportlich, also, wie würdest du es sportlich einschätzen? Grundsätzlich tendenziell ja immer der Bundesligist sich durchgesetzt. In dem Fall wäre Werder auch Favorit, oder? Ob der Inkonstanz des HSV.
Ja, natürlich. Also ich finde, Bremen hat eine anständige Mannschaft. Mit der muss man nicht absteigen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Also wenn du auf diese Truppe guckst und nimmst alles dazu, bei dem einen oder anderen Transfer daneben gelegen oder die Entwicklung ist nicht so gekommen, wie man es sich erhofft oder erwartet hatte, so, dann wirst du in Würde Zwölfter und alles ist okay. So.
Absolut.
Und man muss am Ende Fragen beantworten, warum hat es für Platz 7 nicht gereicht, so, oder Platz 6 nicht gereicht. Deshalb halte ich die einfach für zu stark. Und das haben sie in den letzten Wochen bewiesen und sind durchgefallen gegen Leverkusen, weil das halt einfach eine ausgezeichnete Mannschaft ist, eine individuell deutlich besser besetzte Mannschaft ist und sind durchgefallen gegen Eintracht Frankfurt, die individuell besser besetzt sind und einfach kaltschnäuziger das Ding runtergeritten haben. Das war der große Unterschied. Und wenn Werder nicht so hätte kommen müssen, also nicht so unter Zwang gewesen wäre, geht das Spiel vielleicht 0-0 aus. Weißt du? Und dann sagst du, ja, alles klar. Also das war also das Nachholspiel. Tschüss und gute Nacht und am Wochenende geht's weiter.
Tschüss und goodbye, ihr Wolfgang. Genau.
40 Jahre ist es her, dass Werder abgestiegen ist. Ich glaube, das einzige Mal bislang in der Bundesliga-Geschichte. Wenn es denn so kommen sollte, ich bin mal den Kader durchgegangen, da bleibt natürlich nicht mehr viel, ne? Also die haben zwar alle Verträge meines Wissens für die zweite Liga, aber da wird es ja einen Ausverkauf geben. Also ich fange jetzt mal bei Pavlenka an, Vogt ist ohnehin ausgeliehen, Rashica ist wahrscheinlich auch weg, wenn sie drin bleiben. Eggestein, Klaassen, Bittencourt, Selke. Da kannst du dann aber nochmal bei Null anfangen, ne? Wenn du den Neuaufbau betreiben musst.
Ja, total.
Also es kommt so oder so, wird's schwierig für Werder wieder dahin zu kommen, wo sie lange Zeit waren. Nämlich, ich sag mal, im Rennen um Europa oder sogar darüber hinaus. Wie siehst du es allgemein? Wer wird am Ende das Rennen in Richtung Europa machen? Da gibt es ja jetzt auch noch ein heißes Gerangel um die Plätze hinter Bayern München zumindest.
Du hast halt noch ein paar direkte Duelle, ne? Du hast Dortmund, Leipzig hast du noch.
Das jetzt.
Was hast du noch? Die Leverkusen gegen Bayern, Gladbach, Bayern. Also ist das vergleichbar, das Restprogramm?
Ja, ich glaube, ja.
Oder tut man da irgendwie?
Nee, ich glaube, es ist tatsächlich vergleichbar. Und ich meine, die Konstellation ist so, Leverkusen, Gladbach haben exakt gleich viel Punkte, Gladbach ein bisschen bessere Tordifferenz, Leipzig ist 2 vor, Dortmund ist für mich, wird unter den ersten 4 landen. Ja. Ne? Haben auch die deutlich beste Tordifferenz. Ich glaube auch, dass Leipzig am Ende Dritter wird und dass Leverkusen und Gladbach um den 4. Platz streiten. Das ist so mein Eindruck, den ich habe. Leverkusen jetzt wieder, ich werde aus dieser Mannschaft nicht schlau. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber.
Aus Leverkusen, ja.
Haben auch so viel Potenzial.
Das haben wir schon mal besprochen. Das ist eigentlich eine Truppe, wenn die es schaffen oder es schafften, über 34 Spieltage hinweg am Anschlag zu spielen, also genau das rauszuholen, was drin ist, an individueller Klasse, auch an taktischem Input von Peter Bosch, dann spielen die um die Meisterschaft. Und es ist ja immer so, es ist ja vor jeder Saison, schon seit Jahren ist es so, dass die Bundesliga-Trainer sagen, ja, Bayern wird Meister, sehr wahrscheinlich, aber wir gucken auch mal nach Leverkusen.
Ja, stimmt, so.
Das kommt ja nicht ohne Grund. Weil du im Prinzip darauf wartest, auf den Moment wartest, wo die über 34 Spieltage hinweg konstant performen. Und nicht dann irgendwo hier mal Punkte lassen, da mal Punkte lassen, wo du es überhaupt nicht kommen siehst. Wo du denkst, was ist denn jetzt los? Wie kann das denn sein?
Wo die vorher einen Riesenlauf hatten, ne? Da schießen die 3-mal, 4-mal alles weg, gewinnen dann in Gladbach souverän und danach spielen die dann irgendwie zu Hause, verlieren die 0-2 gegen weiß ich nicht wen. Also ich finde auch, dass selbst wenn Leverkusen Vierter wird, wie es ja in der letzten Saison war, die Konstellation ja ähnlich, ist es für mich keine gute Saison, wirklich nicht. Also bei Gladbach sehe ich das anders.
Von Leverkusen.
Bei Gladbach sehe ich das anders. Ja. Ich finde, Leverkusen muss mit der Mannschaft den Anspruch haben, immer in der Champions League zu spielen. Also wirklich. Das sehe ich anders.
Das stimmt, man muss ja wirklich sagen, das stimmt alles. Es stimmt der Mix aus Erfahrenen. Ja. Du hast Häuptlinge, du hast Führungsspieler, hast einen guten Torhüter. Die Jungs vorne hoch talentiert, brutal schnell. Also Havertz vielleicht das aufregendste Talent im europäischen Fußball im Moment. Also die bringen alles mit. Und trotzdem Punkt.
Genau. Und haben halt dazu auch noch ein, ich sag mal, recht bedächtiges Umfeld, ne? Also da knallt's ja auch nicht sofort, wenn die mal 2-3 Mal nicht performen, so wie es dann in Dortmund.
Ja, und dann kommt Rudi, und wenn doch, dann kommt Rudi Völler, haut auf den Tisch und dann ist wieder Ruhe im Saal.
Genau.
Ja.
Kommt Rausche Rudi.
Und das geht dann auch relativ schnell. Also dann ist das Thema auch befriedet. dann zwinkert er zweimal und sagt so, so war es nicht gemeint, aber in der Richtung schon. Und dann ist gut. Also da werden dann so Urmutterinstinkte geweckt und dann hat er das Ding unter Kontrolle.
Tante Käthe. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch ein Thema, wieder mal in Dortmund, wieder mal geht's um Vollfriseure. Wie siehst du das Thema? Also es haben sich erneut einige Dortmunder einen Friseur einfliegen lassen, kommen lassen. Sancho ist jetzt rausgekommen, war während der Corona-Pause auch noch mal kurz in England und musste dann 14 Tage.
Das die viel interessantere Frage ist, wie hat er das geschafft?
Das habe ich mich auch gefragt, ne? Also er muss ja Privatjet wahrscheinlich, oder? Das ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht.
Normal. Besser geht nicht mehr, da hat er das eingestimmt.
Ja, dann hätte er sich ja auch gleich im Flieger die Haare machen lassen können, oder? Da hätte es zumindest keiner mitgekriegt.
Ja, jetzt hat er aber natürlich auch Familie in England und nichtsdestotrotz, das ist halt dann, das wird dir halt in der Öffentlichkeit auch nicht zu Unrecht als ein bisschen ignorant und als ein bisschen naiv oder über den Dingen stehend ausgelegt.
Ja, das sind die Dinger so. Eben. Ich erinnere mich dann noch gut an die Zeit mit Aubameyang, da war das ja auch regelmäßig der Fall und das war trotzdem, natürlich haben sie den trotzdem geliebt, weil das war ja auch irgendwie so ein cooler Typ und so, ne? Und der war ja auch wirklich jemand, der geliefert hat, immer, rund um die Uhr. Bei Sancho glaube ich halt daran, wir haben ja über die Aufstellung gegen Bayern letztes Mal diskutiert, das sind halt immer diese Dinger, wo ich dann sage, entgegen Michael Rummenigge, entgegen Lothar Matthäus, Favre wusste das halt zu dem Zeitpunkt schon. So. Und die 5%, wo er dann sagt, stelle ich ihn auf, stelle ich ihn nicht auf? Nein, stell ihn nicht auf. Oder?
Ja, weil er muss es ja sanktionieren. Und er muss auch der Tatsache Rechnung tragen, dass, wenn ich die Sache richtig verstehe, war er in England, kam dann zurück und musste dann unter Quarantäne und konnte und durfte halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht trainieren, weil ja auch die DFL im Bild war. Das Ding wurde nur nicht öffentlich gemacht. Also das ging seinen ganz normalen Zyklus.
Genau.
Ne? Das also so wie wenn du eine Zahnpasta brauchst oder eine Hautcreme, nur ohne dass das Licht der Öffentlichkeit draufgehalten wurde in dem Moment. Ne? So habe ich das
genau
jetzt verstanden.
So, ja, definitiv.
Ja, und dementsprechend ist er dann nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, weil er eben 14 Tage kein Mannschaftstraining hat. Dann kannst du ihn nicht von Beginn an bringen. Also du könntest versuchen, aber du hast halt auch bei der Einwechslung gemerkt, das fehlt ihm ein bisschen was. Und wenn es darum geht, dass einfach ein paar Prozent gefehlt haben und die haben gefehlt im Spiel gegen die Bayern. Handspiel hin oder her, dann ist das auch darauf zurückzuführen. Also das auf eine gewisse Disziplinlosigkeit, weil dass Sancho bei voller Strahlkraft ein Unterschiedsspieler ist, der Borussia Dortmund weiterhilft, das steht ja außer Frage.
Und das meinte ich.
Aber in dem Moment musst du sagen, okay, er hat keine 100%. Außerdem muss man in irgendeiner Form auch die Disziplinlosigkeit ahnden, weil das einfach in dem Moment es war halt nicht der Zeitpunkt,
um die Mannschaft zu fliegen. Die Mannschaft kriegt's ja auch mit, ne? Also wenn du das durchgehen lässt, machst du dich ja als Trainer auch irgendwann unglaubwürdig, ne? Und das ist der Punkt. Favre hatte das Thema in Gladbach öfter mit Max Kruse, weiß ich noch, da hat man sich auch öfter mal gewundert, warum der dann draußen saß, obwohl er da regelmäßig geknipst hat. Wenn du dann im Nachhinein kam das dann, wie es so oft ist, dann auch oft raus, dass Kruse dann irgendwie nachts noch mit seinem Lambo, natürlich, mit seinem tarnfarbenen Lambo nach Hamburg geballert ist und da irgendwie bis 4 Uhr morgens im Casino war. Und direkt vom Casino wieder zum Training gekommen ist und in der Kabine wirklich teilweise sogar gepennt hat. Und wenn du das als Trainer natürlich mitkriegst, so, dann hast du halt einen Grund, einen Spieler nicht aufzustellen, den wir nicht kennen, ne? Meistens zumindest nicht.
Ja. Das ist dann halt eine Wadenverhärtung.
Das ist dann halt eine Wadenverhärtung. Ja. Oder, ne, er hatte, genau, er hat ein Zwicken hier oder, ne, genau.
Ja. Ja, absolut. Muskuläre Probleme.
Genau.
Und trotzdem, das sind ja, man muss das nochmal sagen, das sind ja Ausnahmen. die halt jetzt im Fall von Sancho das Tageslicht erblicken. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ist es überraschend, wie diszipliniert die Liga mit dem Thema
umgeht. Da bin ich dabei, ja. Überraschend positiv, wirklich positiv, überraschend.
Also wir reden über einen Personenkreis von einem Erste und Zweite Liga. Wir reden über einen Personenkreis von 1.000, knapp 1.000 Leuten.
Kommt
ungefähr. Mas o menos. Ja, dass dann mal einer oder zwei dabei sind, die mit Cremes oder Friseuren Probleme haben. Oder generell mit Handys oder so Probleme haben. Das wirst du nicht vermeiden, aber du hast einfach 99% der Leute, die ganz offensichtlich sehr diszipliniert sind und so das Überleben der Bundesliga und den Verlauf der Bundesliga garantieren.
Ja, und jetzt ziehen die anderen Ligen nach, ne? Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Jetzt geht es ja weiter in Spanien, in England bald. Freue ich mich drauf, ehrlicherweise. Ich bin dann gespannt. Übernächste Woche ist die UEFA-Sitzung. Dann wird vermutlich auch festgelegt werden, wie es mit der Champions League und Europa League zu Ende geht.
Bin ich auch neugierig.
Istanbul haben sie mehr oder minder ausgeschlossen, ne, als Spielort.
Ja. Es könnte Deutschland werden. Für die Champions League könnte es Deutschland werden.
Also es würde ja auch Sinn machen, ne? Ich meine, wir waren die ersten erste Land, wo wieder gespielt wird, jetzt bewiesen, dass das Konzept funktioniert, toi toi toi, dass es so zu Ende gebracht wird. Warum nicht? Also
total.
Ich bin gespannt. Wir sind schon wieder in der Nachspielzeit, Wolf, und die Glaswolle ruft. Also ich muss dich jetzt abwürgen. Ich reiß mir jetzt so einen Lappen Kulter auf und dann da geht's weiter. Zack, zack.
Ja. Ich nicht. Ich verbleibe am Schreibtisch, verhaftet, Doppelschlag am Wochenende, Leipzig und dann Union Berlin gegen Schalke. Ich muss noch mal kurz nach dem Rasen gucken. Der mir sehr viel Freude bereitet.
Das möchte ich noch einmal wissen.
Ohne Zutun, da habe ich gute Vorarbeit geleistet. So ehrlich muss man sein. Also ich habe Homobil eingearbeitet. In die scheinbar toten Rasenflächen und habe spüre neues
und
Leben
die Schlauchspule
und sehe neues Leben.
Lebt noch.
Der Schlauch, das ist wirklich der Schlauch und der kleine Zeh. Viele Menschen brüllen es über die Straße. Was macht denn der Schlauch? Erzähl doch mal wieder von deinem Schlauch. Was soll ich sagen? Was soll ich von meinem Schlauch erzählen? Er hängt auf die Spule.
Ich weiß nicht, ob du das willst. Ob ich das will, Wolf,
ja, aber das ist ja, du hast ja direkt Schweinsgarten.
Nein, erzähl von deinem Zeh.
Besser geht nicht, sage ich jetzt immer. Besser geht nicht.
Setz dich in der Lambo.
Nee, also gerade, ja, ich setz mich in mein
Lambo. Setz dich in der Lambo
und fahr mal zum Steuerberater.
Und wir hören uns nächste Woche um die gleiche Zeit bei einer Halbzeit mit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Wolf.
Ich danke auch. Ich danke allen. Ich möchte mich bei allen bedanken.
Und denk bitte an die Bilder von Lapikulta. Wir freuen uns drauf. Möglicherweise werden wir nächste Woche schon einen Sieger küren können. Lassen wir uns überraschen.
Sportlich bleiben, bis nächste Woche und
ciao,
tschüss.
Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.